Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Rübi Koller im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen und guten Morgen zum Persönlich Live aus dem Metropol Zürich. Meine beiden Gäste sind Milena Moser, eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen in der Schweiz überhaupt. Seit ihrem Debütroman «Die Putzfraueninsel» hat sie ein gutes Dutzend Bücher geschrieben. Das neueste heisst «Flowers in Your Hair» und ist eine Mischung zwischen Reiseführer und Tagebuch, / Liebeserklärung aus San Francisco. Sie hat 8 Jahre lang dort gelebt. Die Milena Moser ist 45, zweifache Mutter und lebt mit ihrer Familie jetzt wieder in der Schweiz. Und der Conny Frey, eine bekannte Persönlichkeit im Zürcher Kreis 4, in dem Quartier, wo ja die berühmt-berüchtigte Langstrasse ist. Dort ist aber auch das Kanzlei, wo er vor 16 Jahren von einer Turnhalle in ein Konzertlokal verwandelt hat. Als Gastrounternehmer will er aber nicht nur Geld verdienen, sondern den Leuten einen Begegnungsort bieten. Der Conny Frey ist 61 und lebt mit seiner Partnerin im Zürcher Kreis 4. Herzlich willkommen. Conny Frey, welches ist Ihr Lieblingslokal in Zürich? Eigene ausgeschlossen.
Eigene ausgeschlossen. Die Ole Ole Bar an der Langstrasse.
Beschreiben Sie die ein bisschen?
Das ist eine Bar, die ist insofern ähnlich wie meine Bars. Die ist seit ewig. Dort ist eine Familie drauf. Die ist schon vor 40 Jahren so gewesen. Die ist schon im Kurt früher im Film so gewesen. Und die ist heute noch genau gleich.
Wie ist sie denn?
So wie die Baren sind. Es hat viele Sachen an der Wand und Karten der Gäste und alte Bilder und Leute, die einen kennen und die, die dort arbeiten, die kennen alle. Und es ist einfach alles, wie es immer war.
Aber an der Langstrasse ist ja oft auch das Milieu, also es sind Paare, wo zum Teil Frauen sich abziehen etc., Strippschüppen, wie man so sagt. Das ist keine, oder, die Ole Ole Bar?
Nein, das ist eine ganz klassische, normale Bar. Und die hat alles überlebt. Jetzt sind es Zeit, in den 80er Jahren sind die Jungen drin gewesen, vorher sind die Hells Angels da gewesen. Heute sind die vom Land dabei, also ich weiß nicht, wenn man aus dem Aargau kommt, kommt man vielleicht dort rein. Wenn man noch normale Bars sucht,
jedes Mal, wenn ich in Zürich bin,
kommt man entweder in meine Bars oder in die Ole Ole.
Milena Moser, Sie haben ja lange in Zürich gelebt. Haben Sie auch ein Lieblingslokal gehabt?
Ja, mein Lieblingslokal war die Olga Bar, wo jetzt ein wunderbarer Schuhladen drin ist, wo jetzt immer noch mein Lieblingslokal ist in Zürich. Das ist für mich vielleicht, gerade altersmäßig hat sich das abgelöst, trinken und Schuhe kaufen.
Wie war denn die Olga Bar gewesen?
Die Olga Bar ist auch, ich glaube, das ist es, was der Herr Frey auch meint, das ist so ein Stück Zuhause, außerhalb von Zuhause. Etwas, was immer gleich ist, wo man immer die gleichen Leute trifft. Das tönt eigentlich langweilig, aber ich glaube, das ist das, was einen dann immer wieder an den gleichen Ort zurückführt.
Haben Sie in San Francisco auch ein Lieblingsbar, ein Lieblingslokal gehabt?
Ja, wobei das ist leider zugegangen. Das war Dillons gewesen. Das heisst jetzt Homestead. Ich glaube auch immer noch gleich.
Kein Schuhladen geworden?
Nein, es ist glaube einfach ein Bar unter einem anderen Namen geworden. Ich weiß nicht, in San Francisco ändern die Sachen relativ schnell.
Und wie war denn das gewesen, das Dillons?
Das ist auch eigentlich nichts Besonderes gewesen, ausser wenn man jeden Sonntag hier ist oder jeden Donnerstagabend. Man hat so ein bisschen seine Ritual gehabt und einfach immer die gleichen Leute gesehen und immer das Gleiche geschwätzt. Eben, es klingt furchtbar eigentlich, aber man muss dabei sein, um es zu verstehen.
Der Conny Frey ist ein Spezialist, der lokal umfunktioniert. Also, eines der neueren Beispiele ist das Volkshaus, wo eine Art Kantine war. Also einfach ein riesen Lokal mit sehr wenig Charme und sie haben das umfunktioniert. Wie sind Sie da hergegangen?
Eben, das geht ins gleiche Kapitel rein. Ich tue eigentlich nicht lokal irgendwie umfunktionieren und dann neu machen und dann kommen irgendwelche andere Leute. Sondern ich versuche, ich nenne das positiven Heimatschutz. Ich versuche, das, was ist, zu nehmen und an den heutigen Bedingungen anzupassen, aber den Geist vom Treffpunkt, von der Seele, vom Lokal irgendwie zu behalten. Und das darf ich glaube sagen, ist im Volkshaus einigermaßen gut gelungen.
Aber das hat ja eigentlich keine Seele gehabt bis jetzt. Das ist wirklich eine Art, ein grosser Raum gewesen, ohne jeglichen Charme.
Ja, aber eigentlich, wie es aussieht, ist eigentlich nebensächlich bei einer Bar. Es gibt so einige Baren, die sind katastrophal, wie es im Voraus, es gibt so einige, die sind wunderbar, die sind leer. Ich denke, eine Bar macht die Leute, die sie frequentieren, und der Besitzer und der Gastromensch, der dort der Ziel ist, das macht eine Bar aus. Und nur noch so zum Volkshaus, was wir haben natürlich nicht alles übernommen, weil im Volkshaus hat es noch Duschen gehabt. Es hat 64 Duschen gehabt unten, weil früher haben die Arbeiter keine, haben sie keine Dusche gehabt dort im Kreis 4. Da sind sie, bevor sie gegessen sind, sie dort duschen. Und die haben wir nicht saniert.
Aber jetzt untertreiben sie, weil ich weiss, dass sie, das ist auch in der Zeitung gestanden, das haben sie mir auch erzählt, dass sie Dekoration und Möblierung zum Teil in San Francisco, jetzt müssen sie hören, Frau Moser, sind gesucht. Also so einfach sein, wie es ist, haben sie es nicht.
Jetzt tun sie auch ein bisschen übertrieben. Also wir sind auf Paris. Und da gibt's, wenn ich geschwind erzählen darf, eine ganz lustige Geschichte zu dieser Bar. Wir haben tatsächlich das Zeug verändert. Und wir haben dann gewusst, dass wir eine Bar rein tun möchten. Eine Bar, die aus einem alten Bistro. Und da hat's in Zürich hat's schon verschiedene Lokale, wo einige Bars haben. Und niemand hat aber gewusst, wie der Mann heisst, der diese Baren in Frankreich verkauft. Jetzt sind wir auf Paris, sind ins Taxi eingestiegen und sind auf der Flohmarkt im Norden von Paris. Und dann hat die Taxichauffeurin mich gefragt, ob wir an die Agrarmesse wollen. Weil wir aus der Schweiz gekommen sind. Und ich bin natürlich ein bisschen komisch gefunden. Dann habe ich gesagt, nein, wir suchen eine Bar. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kenne einen. Der heisst Le Certain Monsieur Perrier. Und dann war das der, den wir von Zürich ausgesucht haben. Den haben wir dann also über das Taxi gefunden und sind dann auf Lyon. Dort hat er seinen Saal, sind wir die Bar geholt und die steht jetzt dort.
Und Einzelteile sind aber aus San Francisco. Das haben sie mir selber gesagt.
Das muss ein Irrtum sein. Aus Ding, also. Wir sind in Osten auf Budapest. Aha, aber das hat das Kreativteam gemacht.
Gut, haben wir uns falsch verstanden. Ist wurscht. Aber eben, es ist ein Aufwand. Und ich meine, andere reden von Konzepten. Beides braucht ein Konzept. Es ist gleich so etwas wie ein Konzept dahinter, oder?
Ja, also ich halte mich da an Krishnamurti. Das ist ein wunderbarer Philosoph für mich. Und der hat gesagt, wer ein Konzept hat, hat den Überblick verloren. Und also wir machen das anders. Wir schauen, wir haben eine Gruppe zusammengestellt, 5 junge Leute, das Kreativteam, und haben gesagt, machen. Und die sind auf der Flohmarkt, die sind auf Paris, die sind eben auf Budapest. Vielleicht habe ich es auch verwechselt, vielleicht sind sie auf San Francisco. Oh, und jetzt sind gehen Sachen zusammenkaufen und haben das zusammengestiefelt. Und so ist das dann rausgekommen, wie es jetzt ist. Eigentlich das Alte im Neuen integriert.
In Ihrem Buch, Milena Moser, kann man nachlesen, dass Sie einmal Teilhaber waren am Restaurant. Sie vertreibt gerade die Augen.
Es war ein Desaster. 6 Wochen und dann Konkurs.
Wo, in San Francisco?
In San Francisco,
wie hat das
ja
angefangen?
Das hat angefangen mit, ich hatte eine Idee, gehabt, nicht ein Konzept, mit einer Freundin. Wir wollten ein literarisches Kaffee aufmachen, so nach im europäischen Stil, wo es nur eine Sorte Kaffee gibt und nicht 24. Und wo man dann auch Lesungen hat und Schreibgruppen würden sich treffen. Und ich hätte dann das gemacht und meine Freundin das Kaffee, weil ich ja keine Ahnung von der Gastronomie. Und die Freundin ist dann gezügelt, wie das so ist. Die Amerikaner ziehen irgendwo hin. So, und dann hat eben der Besitzer von dieser Bar, die ich vorher erzählt habe, gesagt, ja, aber ich habe eigentlich ein Restaurant gekauft, wo ich am Umbauen bin und ich könnte noch einen Partner brauchen. Steig doch ein, dann kannst du dort die Lesungen organisieren. Und dann habe ich also wirklich mein ganzes Ersparte und mehr dort reingesteckt. Und es ist ein einziges Desaster gewesen. Am Anfang habe ich noch gedacht, es ist so cool, in Amerika kann jeder einfach ein Restaurant auftun. Man muss nicht irgendwie die Wirtefachschule machen und so. 6 Wochen später habe ich gedacht, es gibt einen Grund, warum man vielleicht etwas davon verstehen. Also wir waren ein Barbesitzer aus Wales, ein Bauarbeiter aus Nordirland und eine Schriftstellerin aus der Schweiz.
Das ist eigentlich eine gute Konstellation.
Der Titsch hat eine walisische Küche dort vertrieben, hat dann aber ein Schlägli
gehabt. Gibt es das überhaupt?
Es gibt etwas, das heisst Faggots and Peas, aber ich will nicht wissen, was dort wirklich drin ist. Also es ist einfach ein Desaster gewesen. Ich habe eine Zeit lang dort noch im Service geschafft, ist offenbar auch nicht meine Bestimmung. Es hat jedenfalls das Restaurant nicht rausgerissen. Und jetzt ist es Rohkost, so ein typischer Nein, leider nicht. So ein Rohkostladen, so ein super esoterischer Rohkostladen drin.
Jetzt können wir natürlich den Conny Frey fragen, was haben sie falsch gemacht?
Alles.
Kann man das von da aus so sagen?
Meine Baren sind alle im Umkreis, ich sage den Walking Distance von etwa 500 Metern. Und ich würde mich nicht einmal getrauen, im Seefeld eine Bar aufzumachen. Mm-hmm. Also folglich kann ich da gar keine Idee, was wir in San Francisco
machen. Ich weiss, was wir falsch gemacht haben.
Was
alles
denn?
Alles. Alles, vor allem am Anfang an. Wir haben alles falsch gemacht.
Ja, beispielsweise?
Beispielsweise, wir haben keine Ahnung gehabt, wir haben keins Konzept gehabt. Wir haben aber auch keinen Überblick gehabt.
Das hast du ja vorhin eins geschildert.
Wir haben nicht gewusst, was wir machen. Wir haben aufgemacht, bevor wir irgendwie alle Lizenzen hatten. Es war einfach ein Chaos von vorne bis hinten.
Aber ist das wichtig, dass man dort arbeitet und dort etwas macht, wo man sich auch auskennt? Also nein, bei Ihnen, Zürich, Kreis 4.
Das kommt darauf an, für was. Oder es gibt ja weltweite Ketten, wo Kaffees machen. Es gibt weltweite Ketten, die Restaurants machen. Es gibt alles. Ja. Schuhe und Kleiderläden sowieso. Aber ich denke, bei Bars, oder, es ist eben interessant, es gibt bis jetzt, soviel ich weiss, eine weltweite Kette von Bars. Das haben sie ein paar probiert.
Oh, es gibt doch so Hardrock-Café zum Beispiel.
Ja, aber es sind eben aber schon wieder ein Restaurant. Aha. Ein Bar als Treffpunkt hat es bis jetzt, ich würde das Gächte nicht. Wenn ich jetzt auf San Francisco komme und dort würde eine Bar aufmachen, würde ich auch sagen, ja, Conifer, was willst du da? Auf dich haben wir sicher nicht gewartet. Und so ist es aber da gleich. Nur schon aus dem Aargau haben ein paar probiert, beim Kreis 4 Beiz aufzumachen. Es hat nicht funktioniert. Mhm. Weil der Geist ist falsch. Das Publikum stimmt nicht, die Leute kommen nicht. Weil sie, das kann man nicht einfach so herpflanzen.
Sie haben sich vor einem gewehrt, als ich gesagt habe, umfunktionieren. Das machen sie nicht. Aber in einem Beispiel ist es trotzdem gelungen. Das Long Street ist ein Strip. Bar gewesen, also dort sind Frauen an der Stange turnet und so weiter. Und das haben sie wirklich, sie haben andere Kundschaft hergebracht. Richtig. Wie macht man das an der Langstrasse?
Ja, dort war es so gewesen, dass das sind sowieso Auslaufmodelle, die sogenannten Cabarets. Mhm. Also nicht nur, weil sie frauenfindlich sind und sowieso eigentlich neben den Schuhen, sondern es ist weg jetzt, die laufen nicht mehr.
Aber es gibt einige noch, immer noch.
Ja, aber ganz wenige. An der Langstrasse sind jetzt etwa 4 zugegangen. Mhm. Die sind viel zu teuer und es ist viel zu schlimm, was dort passiert. Und das ist eigentlich, die könnte man zumachen alle. Und das ist nicht mehr gelaufen, dort war kein Mensch mit ihnen gewesen. Sonst hätte ich das nicht übernommen, weil das wäre auch zu kompliziert worden dort. Mhm. Weil dort ist eine ganz schwierige Ecke, dort sind Türken und alle und Brasilianer und so. Und dann aber ist das leer gewesen. Und dann bin ich die gefragt, die rundum, was die würden finden, wenn ich dort eine Bar aufmache, ganz normale. Und da sind alle interessiert gewesen, dass andere Leute ein bisschen dort herbringen. Aber wir haben eigentlich alles auch geladen. Dort ist sogar noch die Stange von der Tänzerin schon oben drauf. Und das ist noch gleich. Aber ein anderes Publikum. Und wir haben natürlich mit dem Sexgeschäft, haben wir bei Gosch nichts am Hut.
Und wie bringt man das andere Publikum her? Ist das einfach, weil man Conny Frey heisst, weil man weiss, wenn der etwas macht, dann kommt es gut?
Ja, das klingt schön. Das ist nicht ganz so. Aber es ist so, dass ich habe überall Partner. Also einerseits habe ich auch im Kanzlei einen Partner immer schon gehabt. Schulte, ohne den läuft gar nichts. Ich behaupte, im Gastgewerbe muss man zu zweit sein Minimum, oder? Weil das einfach nicht geht sonst. Und häufig kommen ja die Partner dann krach über und ich habe das Glück, dass wir seit 16 Jahren wie ein Ehepaar funktionieren und das ist bestens, oder? Und im Longstreet habe ich nochmal 2 Partner mehr, oder? Und zum Beispiel im Mascot sind es ja sogar 7 Partner und jetzt beim Neuen, was wir aufmachen im Cubanito, sind es sogar 12.
Also das sind andere, das sind nicht ihre Lokal.
Nein, es braucht verschiedene Gruppierungen von Leuten, die sich zusammentun, eine Art wie als Label und dann so etwas aufmachen und dann läuft es.
Was ist denn Ihre Part drin in dieser Partnerschaft?
Ja, eben, dass ich ihre zum Beispiel Leute wie Sie dann wegen mir kommen, oder?
Also, das der Name?
Der Name und die ich alle kenne, weil ich da schon so lange in Zürich umfunktioniere, oder?
Sie sind eigentlich fast das Leben lang in Zürich gewesen. Milena Moser hat vor fast 10 Jahren beschlossen, sich verlassen Zürich. Mhm. Und das hat einen kleinen Panikschub ausgelöst bei allen Leserinnen und Lesern von ihren Romanen. Jetzt kommt sie uns abhanden. Jetzt läuft sie davon. Warum sind Sie gegangen?
Ich bin nicht so sehr aus Zürich weg als nach San Francisco hin. Das war einfach so ein uralter Traum von mir, wo ich einfach so die fixe Idee hatte, ich müsste mal in San Francisco leben, ohne dass ich je Idee gewesen wäre. Und dann war der Moment, wo wir ja, halt auf einer Ferienreise, wir gehen mal schauen, wo das wirklich innerhalb von 4 Tagen ist, dass so, ist mir plötzlich bewusst worden, wenn ich es jetzt nicht mache, wenn ich es jetzt nicht mindestens probiere, dann erzähle ich nochmal 20 Jahre davon. Ja, ich würde halt gerne und man kann halt nicht und mit Kind und so. Einfach das, ich will nicht sagen, es ist einfach. Also gerade als Frau, die Kind hat, ist es nicht einfach zu sagen, hört, wir gehen jetzt alle. Warum?
Weil die Mutter Lust Mutter hat.
Will so. Genau. Oder? Weil die meisten Familien, die noch mit hingehen, die haben meistens ist dann der Mann, der einen Chef hat, der sagt, ihr müsst dort und dort hin. Mhm. Und dann kann man das irgendwie wie leichter vertreten. Und einfach, weil es der Mutter so in den Kram passt oder weil sie irgendwie die Fantasie hat, das ist relativ nicht schwierig durchzusetzen, aber es war schwierig für mich, und wahrscheinlich für viele Frauen in dieser Situation, das überhaupt einmal zu denken.
Und zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, wir machen es jetzt.
Wir machen das, weil ich das will. Und natürlich mit der Option, dass, wenn es schief geht, dass wir das Experiment abbrechen. Aber
was haben Sie denn für ein Bild gehabt von dem Leben, das Sie dort dann könnten
leben? Ich habe überhaupt nicht gewusst. Ich habe überhaupt kein konkretes Bild gehabt. Ich habe nicht einmal wirklich so Golden Gate Bridge und so im Kopf gehabt, sondern einfach das Gefühl, mehrheitlich von Büchern, das ist die Stadt, wo ich eigentlich leben sollte. Und das ist wirklich, klingt ein bisschen esoterisch und ein bisschen verspunnen, aber es war dann wirklich so gewesen. Ich bin dort ausgestiegen aus dem Flugzeug und hatte so das Gefühl, ich bin daheim. Ja.
Wie haben Sie gelebt?
Ganz normal, also eigentlich genau gleich.
Was ist normal dort? Ich glaube, das gibt es ja nicht, oder?
Ja, das ist eben interessant. Also in San Francisco gibt es nicht in dem Sinn eine Norm. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt lebe in Amerika, gibt es viel eher, dass Leute so leben und man kann sich dagegen stellen und anders leben, aber es gibt so ein bisschen wie einen Konsens. In San Francisco gibt es den nicht und ich habe das sehr interessant gefunden, dass ich dort, wo ich eigentlich alle Möglichkeiten gehabt hätte, eigentlich ziemlich ähnlich gelebt habe wie vorher. Also als Familien und Kinder, die in die Schule gehen und zum Morgen machen. Man ist mehr Auto gefahren als in der Schweiz, aber das ist eigentlich eben Familie, Schreiben, Freunde, Freundschaften sind uns sehr wichtig. Das ist schnell, hat das wieder so ein Netz gegeben. Eigentlich sehr ähnlich wie in der Schweiz.
Wie ist mir Ihnen begegnet als Schweizerin, Schriftstellerin, Mutter von Kind?
Also lustig war es als Mutter, ist, dass ich in der Schweiz immer als Mutter, die arbeitet, gegolten habe. Und in San Francisco haben mich meine Freundinnen beneiden, weil ich «Oh, you're a stay-at-home-mom», weil ich ja als Schriftstellerin mehrheitlich zu Hause arbeite. Ich habe aber eigentlich genau das Gleiche gemacht. Und das war interessant, um zu sehen, wie relativ das ist, wie man eigentlich wahrgenommen wird von außen. Es hat sehr viel natürlich mit einem selber zu tun, aber sehr viel auch mit dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Also, dass man als Hausfrau oder als arbeitende Mutter wahrgenommen wird, egal was man macht. Dass ich Schriftstellerin bin, ist nicht so ein Thema gewesen, weil sie ja auch nicht, also ich hätte das ja wie nicht können belegen. Das haben mit Leuten müssen glauben und die einen haben es geglaubt und die anderen nicht. Und es ist mir ein paar Mal passiert, dass die Leute fast schockiert gewesen sind, wenn sie gemerkt haben, dass ich dass das alles gestummen hat, was ich ihnen erzählt habe. Also ein Freund, ein Taxifahrer, hat mal Schweizerinnen im Auto gehabt und hat die offenbar gefragt, ob sie mich kennen. Und dann ist nachher heim und hat gesagt, jedes Wort ist wahr, was du mir erzählt hast.
Ist das dort aussergewöhnlich?
Ja, er hat dann gefunden, die Leute kommen da hin zum neuen Anfangen und du erzählst irgendetwas. Du sagst, ich bin Barbesitzer aus dem Kreis 4. Und das kann stimmen oder auch nicht. Und der hat das irgendwie nicht verstanden, dass ich nichts neu erfunden habe. Aber für mich ist es natürlich ein relativ gutes Zeichen gewesen, dass offenbar mein Bedürfnis, mich neu zu finden, nicht, gar nicht so groß
war. Wie war denn die grosse Umstellung gewesen, dass man sie dort einfach nicht gekannt hat? Da sind sie eine Persönlichkeit gewesen, die in den Medien war, auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist, die man gekannt hat.
Das ist natürlich eine grosse Erleichterung für eine Schriftstellerin, unerkannt zu sein. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht mich beklagen. Es ist nicht so, dass ich von Fans verfolgt werde oder so. Aber das unerkannt können auch Sachen beobachten und Sachen mitmachen und auch Bekanntschaften schliessen, die nicht schon irgendwie gefärbt sind von dem. Dass, aha, das bist du. Dass die Leute von das Gefühl haben, sie kennen mich schon. Das ist natürlich wie ein Filter bei neuen Beziehungen. Und das ist natürlich für mich wichtig, auch was Finden von neuen Geschichten angeht.
Ihr Buch, das Sie über San Francisco schreiben, eben eine Art Liebeserklärung, das heisst «Flowers in your hair». Und das ist ja das ist ein Zitat aus einem Song aus den 60er Jahren. Wir können schnell anspielen, vom Scott McKenzie, 1969 oder so. Mhm. Und dort heisst, wenn du auf San Francisco kommst, dann musst du unbedingt Blumen in deinen Haaren haben.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.
Also das mit diesen Blumen, also eine Anspielung auf die Hippie-Zeit. Also damals war es ja mitten in der Hippie-Zeit. Ist das denn so, dass da der Hippie-Geist noch rum ist in San Francisco?
Ja, sehr stark.
Und in welcher Form?
Es ist natürlich mehr im Kopf, also ich habe kaum etwas, ab und zu haben Leute Blumen im Haar, aber eigentlich eher selten. Aber es ist trotz eben allen Veränderungen und Jubi und Internet und all dem, ist doch der Geist ist immer noch so, alles ist möglich und alles muss einmal probiert werden. Und vielleicht auch in dem Geist ist es auch gar nicht so schlimm, als Schriftstellerin ein Restaurant aufzutun und dann, also was für mich eigentlich noch wichtiger war, ist, dass können wirklich flach aufs Gesicht fallen. Das ist etwas, was man in der Schweiz nicht so gut kann. Also in Amerika geht es nicht um den Erfolg, es geht auch um den Misserfolg, wo möglich ist. Und das ist für mich sehr wichtig.
Und das wieder aufstehen ist sehr dass, wichtig, oder?
Ja, und dass jeder findet, okay, jetzt bist du halt mal umgekehrt, egal. Und jetzt, was machst du als nächstes? Und nicht, du hast Konkurs gemacht, du hast versagt. Mhm. Es ist nicht gegangen, man bleibt nicht so auf dem Sitzen. Und das ist schon so, dass eben alles geht, alles ist möglich. Dass,
Die Flower Power Zeit haben Sie ja als Kind vermutlich nicht recht wahrgenommen, aber Conny Frey war dort schon voll im Saft von seinem Leben und hat auch eine Reise gemacht, eine weite Reise, aber auf Argentinien. Warum sind Sie damals auf Argentinien als Student?
Nur noch etwas anderes ist übrigens genauso, wie du gesagt hast, da die Haken, die tun einem während der ganzen Sendung.
Das Mikrofon? Ja, ja, aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren, oder?
Also, ich nur Ihnen recht geben?
Ja.
Okay, ja. Ich bin dort damals auf Argentinien, ja, nach der Matur, 2 Jahre. Ich hatte dort einen Onkel gehabt. Und das war für mich eine sehr wichtige Zeit, weil das war so Aufbruchstimmung, 1966. Und ich wollte dann eigentlich dort bleiben. Ich bin dann dort am Chena angereist, im 67.
Aber was haben Sie gemacht dort?
Verschiedenes. Chauffeur war um einen angereist. Ich habe dort eine landwirtschaftliche Schule geführt, dort mein Onkel. Habe ich auf dem Bau arbeiten. Und eben, wie gesagt, ich wollte eigentlich bleiben. Ich bin dann eben am Chena angereist. Ich bin gerade in der Nähe am Che Guevara. Ja. Bin in der Nähe gsi, das ist ein bisschen nach Aktivdienst, aber bin in der Nähe gsi, wo der erschossen worden ist, etwa 40 Kilometer in Bolivien, weil ich den wollte sehen. Ich habe nicht recht gewusst, dass das für einen ist. Es ist einfach so eine verrückte Figur gsi, oder? Wo man nicht darüber gelesen hat. Das ist ja vorher verschollen gsi, 2-3 Jahre, irgendwo in Afrika, wo man nicht mehr gewusst hat, ob es ihn überhaupt gibt. Und bis heute gibt es ja Leute, die irgendwie wie immer, da gibt es ganze Mythen drum. Und auf jeden Fall hätte ich dort können bleiben in Argentinien, aber meine Eltern und mein Onkel haben dann gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt bist du 2 Jahre gewesen.
Aber Moment, hat man noch gefolgt, Moment noch schnell, bevor Sie
aber noch geschwind, den letzten Satz noch. Es ist eben so, ich muss heute sagen, ich bin zwar dort ein bisschen verrückt gewesen, habe aber gefolgt, aber man muss heute offen und ehrlich sagen, wenn ich dort bleibe, würde ich jetzt nicht mehr da sitzen.
Also, warum?
Weil nachher sind Militärdiktaturen gekommen in Argentinien und in Chile und es war schaurig gewesen. Und jeder, der irgendwo kritisch denkt, hat die gar nicht gekannt. Ich wollte dann später reisen an dort oben, also in den 70er Jahren. Und dort ist also tatsächlich passiert, ich kenne Leute aus Italien, wo dann hat die Polizei auf Zürich angerufen, ich kenne den, und nachher ist mir einfach verschwunden. Und das ist schaurig.
Und der Vater hat sie zurückgepfiffen?
Der hat gesagt, jetzt kommst und gehst erstens in der Grundschule und zweitens gehst du studieren.
Sie sind schon 20 dort, oder? Und der Vater hat immer noch die Macht gehabt, genau,
ja.
Den langen Arm gehabt,
ja, um sie zurückzuholen. Ja, dort hat man gefolgt, ja.
Was war das für einen, der Vater?
Er war Pfarrer, zuerst im Aargau, in Aarburg, Aarbig. Und nachher in Seebach und im Seelfeld. Und ist ein liberaler Pfarrer gewesen. Also die sich auskennen, theologisch, ist ein Barthianer gewesen. Also, die haben sich gegen die Atomwaffen eingesetzt, sind für den Frieden gewesen.
Sie waren sehr politisch gewesen immer, oder?
Nicht aktiv.
Nein, aber ja, ja. Also Religion und Politik ist sicher nicht trennt gewesen.
Nein, er ist streng gläubig gewesen. Es ist halt ein Glaube, der Bart, der ziemlich heute fast ein bisschen evangelikal ist. Also, Jesus steht im Zentrum und das muss man so annehmen, und sonst gibt es nichts.
Wie hat Sie denn das geprägt am Familientisch? Haben Sie Diskussionen mitbekommen? Oder
wenig eigentlich.
Mitgeführt?
Später dann. Und dann hat es dann auch den Krach gegeben. Oder? Also das war dann, als ich dann zurückgekommen bin, und dann habe ich die Erfahrung gemacht, das war eigentlich meine Politisierung in Argentinien, wo man dann, dort hat man den Imperialismus gesehen. Also man hat die Jeeps gesehen von den Amerikanern, die Plantagen schützen, und man hat das gesehen, wie die funktionieren, und man hat nicht mehr müssen diskutieren oder ideologische Debatten führen. Und dann, als ich zurückgekommen bin, ist das natürlich dann ein Konflikt geworden mit den Eltern und mit dem Elternhaus. Ist dann eben 68 gekommen und dann hat es noch
gar also es war eine Zeit, in der man an sich sehr USA-freundlich und euphorisch und fortschrittsgläubig war. Ja. Und jetzt haben sie die andere Seite
erlebt. Genau, und das ist natürlich dann ist schwierig gewesen, oder? Also mit, und das hat dann gar keine Diskussionen mehr gegeben. Das ist dann so weit gegangen, dass das hat dann der Vater, er ist dann früh gestorben, hat er gar nicht vertreibt, dass dann, wo da auf der Straße ist und in Zürich und gegen die Polizei, er ist sehr, das ist auch wieder die Religion, ist, also gegen oben ist man, folgt man, oder? Mhm. Weil dort ist ja der, der befiehlt, oder?
Mhm. Ob es jetzt die Polizei ist oder
der Liebhaber. Genau, aber meine Mutter hat, wo zweimal, wo Hausdurchsuchungen waren an der Bramstrasse, wenn dann am Morgen um 6 Uhr die Polizei kam, hat sie gesagt, was wollen Sie? Und sie hat gesagt, sie möchte Hausdurchsuchung. Also bei mir gibt es keine Hausdurchsuchung. Und hat die Tür zugeschlitzt. Die hat das irgendwie besser verteilt.
Also ein Konflikt über verschiedene Linien in der Familie, ja, zwischen Vater und Sohn, aber auch zwischen den Eltern, die sich offenbar nicht einig
waren.
Die
sind ein bisschen liberaler und offener und hat gefunden, gut, die da aufs Bild sitzen, ist das nicht so tragisch.
Unser Bild von den USA hat sich auch immer wieder verändert. Mhm. Plus, minus, sie sind in einer Zeit gewesen, wo 9/11 dazwischen gekommen ist, die Bush-Ära. Mhm. Und von da aus der Schweiz hört man viele, die sagen, also dort hier reise ich sicher nicht. Das Land ist mir einfach zuwider. Wie haben Sie es denn erlebt? Sie sind in dieser Zeit jetzt dort gewesen.
Ich habe es natürlich nicht so erlebt. Man muss sagen, San Francisco ist auch eben ein Ort, wo... also wo es nicht eine Art zu denken gibt, sondern wo man ganz viele verschiedene Meinungen gehört und auch diskutiert. Also ich habe dort sicher heftiger diskutiert als in der Schweiz. Ich muss sagen, ich war manchmal ein bisschen schockiert von den Vorurteilen der Schweizer. Also auch in meinem Freundeskreis und Leute aus dem Kultur- und Medienbereich, die gut informiert sind und schon weit gereist sind, die so fixe Ideen hatten und so nicht... irgendwie auch nur willens gewesen sind, wirklich hinzuschauen. Ich habe auch Sachen erlebt dort, wo ein Beispiel, das typisch ist, eine Freundin, die mit einem Schweizer ausgegangen ist, eine amerikanische Freundin. Und ich muss zugeben, ich habe die ein bisschen verkuppelt. Das ist eine unglückliche Neigung von mir. Es funktioniert nie, aber ich kann es gleich nicht lassen. und die ist nachher völlig erschöpft heim und hat gesagt, der Mann hat die ganze Zeit nur gesagt, also in der Schweiz könnte man jetzt eins rauchen, in der Schweiz müsste man jetzt, könnte man jetzt noch ein bisschen sitzen, in der Schweiz würde jetzt nicht gerade die Rechnung kommen. Und sie hat gesagt, wenn ich mich so benehme als Amerikanerin im Ausland, aber das, dann hat sie gesagt, ja, das denken die Leute, so sind wir Amerikaner, aber eigentlich sind ihr so. Und ich habe das so oft erlebt, dass Leute gekommen sind und sich benahmt haben, wie... ich weiß auch nicht, wie engstirnige, vorurteilsbeladene Leute, wo ich eigentlich sonst von der Schweiz so nicht so kenne und erwarte. Aber es ist, und wo es auch nie anders würde, also eben in Argentinien oder irgendwo anders, würde es sich ganz anders benehmen. Aber in Amerika wirklich das hinkommen und sagen, ich weiß schon alles und ich finde alles blöd, das hat mich oft schockiert.
Also da gibt es eigentlich zwei verschiedene Amerikas, müsste man unterscheiden. Das Bush. Offizielle Regierungsamerika, wo sich international einmischt und wo Krieg führt, etc.
Und wo natürlich ein Teil von der Bevölkerung dahinter steht, aber bei weitem nicht der ganze Teil. Das ist wie wenn man würde sagen, die Schweizer, das sind die Schäfli-Plakate gemacht haben. Das bist du und das bin ich und das bist du. Da würden wir uns auch wehren dagegen, nehme ich an.
Sind Sie auch einmal in die USA gereist?
Ja, früher war ja das fast nicht möglich gewesen, oder? Eben in den 60er, Anfang 70er, das wäre ein Verrat gewesen.
Wegen Vietnam etc.
Ja, und überhaupt. Und das Lumpenland geht mir jetzt nie. Oder? Und dann bin ich später, das war aber schon ziemlich viel später, gewesen, vor 15 Jahren, bin ich einmal auf New York 6 Wochen und bin nur an einer Strassenkreuzung gesessen. Irgendwie 14. Straße, 2. Avenue.
6 Wochen lang?
Ja, 6 Wochen. Und bin dort im Hotel und bin nicht weiter weg als die Strassenkreuzung.
Was war die Idee?
Jetzt mal schauen, wie es dort aussieht. Und dann muss ich gestehen, dass ich... ich habe dort sehr viel mitbekommen von Amerika. Viel mehr, wieder, wenn ich alles anschauen würde. Viel mehr. Ich bin dort in diesen Beizen, ich habe dort schon dazugehört, ich habe Leute kennengelernt. Das ist ja viel offener zu Amerika. Man kommt sofort ins Gespräch und bist sofort erzählt. Und ich muss sagen, ich bin dort damals sehr positiv überrascht gewesen. Also ich kann es dann fast nicht laut für mich denken.
Ja.
Aber ich habe wirklich gefunden, du mal, das ist lässig, das kannst du machen. Ich bin von Zürich gekommen, schon ein bisschen im Gastgewerbe gewesen und es ist ja schaurig, wenn man Zürich Beiz auftut, trotz allem noch, oder irgendeine Demonstration noch machen.
Was ist schaurig?
Für ein Fest zu machen, braucht es 22 Bewilligungen oder so. Also es ist irgendwie, man kommt es über, aber es ist wirklich mühsam.
Und sie haben eine Routine unterdessen.
Man darf auch die Häuser nicht anmalen, wie man will und so. Und dort hat mir das wirklich alles, ich habe dann das Gefühl gehabt, es ist alles erlaubt, was Geld bringt. Also du darfst verkaufen, wenn es regnet, darfst du an der Strasse nicht gestanden Schirme verkaufen. Da sagt niemand etwas, da brauchst du keine Bewilligung, nichts. Und auch die Bauordnung. Und das hat mir dort, muss ich sagen, als Gegenteil von dem sozialistischen, bisschen engen Korsett, oder, wo wir im Kopf hatten, hat mir die Liberalität... damals sehr Eindruck gemacht. Jetzt aber, was heute ist mit dem ganzen Bush-Regime und so, da ist es nicht dazu. Das finde ich einfach eine mega Katastrophe. Jetzt können wir hoffen, dass es besser wird.
Das ist eben die andere Seite, wo mit den Leuten an sich Und ich nur zum Teil zu tun hat.
Also ich habe in 8 Jahren San Francisco habe ich jemanden getroffen, der pro Bush war, und das war ein ausgewanderter Schweizer Geschäftsmann. Und,
jetzt könnte man sagen, man sucht sich seine Freunde natürlich aus.
Ja, es, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Freund war. Aber nein, ich glaube, es hat nicht mit dem, es hat damit zu tun, dass wenn man länger an einem Ort ist, dass man dann immer mehr Facetten sieht und immer mehr auch sieht, okay, das ist es, aber das ist es auch. Und natürlich habe ich viele Leute getroffen, die gesagt haben, Switzerland, I love Switzerland, especially Stockholm und so. Und eben ja, Schweden ja, und Schweden. Schweizer wechselt und so. Aber weiss ich, wo Ohio ist? Weiss ich, wo North Dakota und South Dakota ist? Also sind wir wirklich so viel besser? Also ich glaube, es ist auf eine Art einfacher, an einem fremden Ort ein Jahr zu sein. Man sagt ja eben, bleib ein Jahr, schreib ein Buch und nicht bleib 8 Jahre, schreib ein Buch, weil man dann ja, halt das sieht und auch das und Widersprüche und Gegensätze. Und es gibt das alles, wo wir ein Vorurteil haben, aber es gibt auch ganz viel anderes.
Sie hat mir ja gesagt, dass wir heute hier nicht politisieren, aber wenn wir jetzt hier gleich bei Amerika gelandet sind, muss ich gleich schon etwas sagen. Ich meine, was natürlich heute passiert mit, der ganzen, mit dem Geld, mit der Hypothekarkrise, und was das, ich habe einen Strategieberater, der, ich weiß nicht, ob er da sitzt, der hat mir das gesagt, aber ich habe es auch selber gedacht. Was jetzt passiert ist mit der Verstaatlichung von der Hälfte von allen Hypotheken in Amerika, gehört im Moment dem Staat. Ich meine, das ist wahnsinnig. Da hat eigentlich der Sozialismus hat hintenrum den Kapitalismus eingeholt, oder? Also der Staat, der so verhasst ist, der muss kaputt schlagen und wo mehr Freiheit, weniger Staat, ist jetzt, also die, wenn es um Verlust geht, wird sozialisiert.
Als,
das ist eine ganz verrückte Entwicklung. Und das ist wahnsinnig spannend, wie das wird weitergehen. Also es ist ja irgendwie unglaublich, dass plötzlich der Staat, den man nicht will und nichts kontrollieren darf, dann, wenn es ums Geld geht, wo man muss zahlen muss, gewünscht gerufen wird. Oder? Und die Hälfte, das ist also faktisch gehört jetzt Amerika am Staat, der Boden. Wie damals in der Sowjetunion.
Sie haben ja die Entwicklung in Zürich hautnah erlebt. Das habe ich schon gesagt, 60er, 68er, aber dann vor allem auch die 80er. Also die Bewegung, die mit dem Opernhauskrawall angefangen hat, AJZ, Abbruch vom AJZ, vom Autonomen Jugendzentrum. Dort sind sie aktiv dabei gewesen, aber einer, der schon ein Stück älter war als der Schnitt, nämlich über 30. Wie haben Sie die Zeit erlebt?
Ja, man hat ja gesagt, es gäbe in Zürich fast keine Bewegung, wo ich, also ich rede jetzt von Zürich, wo ich nicht irgendwie dabei sehe, außer bei der Frauenbewegung. Dort bin ich nie. Aber das ist, weil die mich nicht wählen haben.
Oh.
Aber das stimmt. Und ich habe irgendwie bei der Techno-Bewegung ist dann für mich fertig gewesen. Also das habe ich dann gefunden, da schaue ich jetzt zu. Nein, aber dort in den 80er Jahren bin ich tatsächlich ein bisschen älter gewesen schon. Aber das war eine ganz verrückte, schöne Zeit gewesen. Also der Anfang von dem Aufbruch, nochmal im 80er, wo wir wo im 68er Jahr dann relativ schnell schon gemerkt haben, dass es so nicht geht. Also wir sind schon im 71, 73, hat man gemerkt, dass das mit diesen politischen Grüppeln und der Hierarchie und dem Zeug, dass das eigentlich nicht geht und sind mehr in autonomen, liberalen, anarchistischen Tendenzen. Und wo dann das 80er gekommen ist, ist das für uns gewesen wie eine Freude. Also nicht, auch der Theo Pinkus hat Freude gehabt, aber wir auch, oder? Dass da plötzlich der Dadaismus wieder aus dem Boden kommt und so, das hat uns wirklich gefreut. Und dann habe ich dann dort auch mitgemacht und bin dann eigentlich dort auch in dem AJZ, hat das damals geheißen, Autonomes Jugendzentrum, dort hinter dem Bahnhof. Das ist heute noch irgendwie das Thema.
Ein Mythos.
Ein Mythos. Und dort habe ich dann mitgeschafft und es ist natürlich, ich würde sagen, dass heute von der liberalen Situation, die wir heute haben in Zürich, dass das ein wesentlicher Teil war, der Aufbruch damals. Ich meine, die Robfabrik, das Kanzlei, das Drahtschmiedli, auch der Schiffbau, alles. Das hat sich eigentlich dort... Und dort bin ich dann auch ins Gastro rein, als so ein einer, der keinen Beruf hat, wie man das so schön sagt.
Wenn ich es wird.
Ja, genau, das ist ein blöder Spruch.
Ja.
Und bin ich dann im Gastrobereich, dort bin ich in der Kultur- und in der Beizengruppe.
Aber jetzt sind Sie ein Unternehmer. Heisst das denn, dass Sie jetzt die Unternehmen, die Sie führen, auch so nach dem basisdemokratischen Prinzip führen?
Nein, aber es ist so, was ich denke, was man gemeint hat, und die Kollektive, es hat ja damals schon in der, auch Anfang 70er Jahre eine grosse Bewegung in der ganzen Schweiz, von so alternativen Betrieben, Beizen, Druckereien, das hat es in ganz Europa gegeben. Und dort ist ja Basisdemokratie und alle müssen alles und so. Da würde ich meinen, hat man müssen, das ist falsch gewesen. Also, dass alle alles müssen, dass der Koch muss servieren, dass man im Turnus muss abwaschen und so.
Und dass man alle entscheidet, vor allem gemeinsam
fällt. Das hat nicht funktioniert.
Das geht nicht.
Nein.
Also, Menschen Sie sind der Chef.
Genau. Aber ich habe eine ganz flache Hierarchie. Oder? Also, ja, ich bin mir
ins Zweite. Fast alle.
Nein, nicht ganz. Sie können meine Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen fragen. Und wir haben eine ganz flache Hierarchie und wir lassen die autonom machen und wir haben eine total irgendwie eine Art solidarische Verhalten auch zu allen, die mitschaffen. Wir zahlen die besten Löhne von der ganzen Stadt Zürich. Wir reden mit den Leuten, wir sind eine Art wie eine Familie. Aber es ist so, dass eine grosse Familie, oder? Nicht eine Blutsfamilie, eine grosse Familie. Aber es ist nicht mehr so, dass es eine Vollversammlung gibt im Volkshaus. Es sind 56 Mitarbeiterinnen gestern an der Personalversammlung gewesen. Dass die können zum Beispiel mich abwählen, das ist nicht mehr so.
Also der Chef, der dann auch sagt,
ja, und ich glaube, das ist auch ein Fehler gewesen, das ist einer von den Fehlern vom demokratischen Sozialismus, dass das so nicht geht. Das haben wir ja überall gesehen, ja, alle diese Modelle, bei der Liberation, ich meine, überall, ja. Auch bei den Alternativen.
Das war vielleicht auch eine Entwicklung gewesen, auf dem Weg jetzt, um das überhaupt mal ausprobiert zu haben.
Ja.
Milena Moser hat auch flache Hierarchie, habe ich das Gefühl, daheim. In ihrer Schreibstube, weil sie ist, glaube ich, allein, oder? Ist das richtig?
Absolut, ja.
Aber es heisst jetzt Schreibkraft. Sie haben ein Büro in Aarau, darf ich sagen, das ist ja, ein Telefonbuch. Das. Schreibkraft Milena Moser, was ist denn das?
Das ist eigentlich der Ort, wo ich nicht nur selber schreibe, sondern auch die Schreibkurse gebe. Und ich habe einfach... Ich habe einfach das Wort gerne, Schreibkraft. Ich finde,
es klingt nach Sekretärin. Früher hat man einer Sekretärin gesagt, eine Schreibkraft.
Eben, einerseits nimmt es das so ein bisschen runter. Also Schriftstellerin, ich habe ein bisschen Mühe mit dem Mythos, auch weil ich mit dem natürlich aufgewachsen bin, in meinem Elternhaus und mit der ganzen Generation von Schriftstellern, wo ich aufgewachsen bin, dass der Schriftsteller so eine Art so leuchtendes Wesen ist, wo der anderen etwas voraus hat. Und das ist auch das, was ich in diesen Kursen probiere auseinanderzunehmen. Und Schreibkraft ist so wie das Gegenteil davon. Und gleichzeitig ist natürlich, wenn man es auseinander nimmt, oder? Schreiben und Kraft, das ist für mich halt etwas, wo ich beziehe meine Kraft aus dem Schreiben. Mhm. Ganz blöd gesagt, aber so ist es.
Sie haben es ja gerade angedeutet, ihr Elternhaus hat sie geprägt. Also der Vater war Schriftsteller, die Mutter lebt noch, ist Übersetzerin und schreibt. Der Bruder, der Stefan Pörtner, man kennt seine Santiago-Krimis, ist Schriftsteller. Es hätte eigentlich auch ganz anders herauskommen können, dass man sagt, das, was die Eltern machen, mache ich dann aber sicher nicht.
Absolut, aber ich habe fast das Gefühl, es ist trotz all dem, dass ich weiß gar nicht, wie ich das selber schreibe, ich einfach nie etwas anderes wählen. Ich habe wirklich nie etwas anderes wählen.
Aber sie schreiben anders, als der Vater geschrieben hat.
Absolut. Und anders als der Bruder und anders als die Mutter. Wir schreiben alle anders. Das, für mich ist einfach klar, für mich sind viele Sachen erst so in den letzten Jahren klar geworden, wo ich so intuitiv umgesetzt habe, wo eine Art aus dieser Prägung rauskommen. Also Sachen, die ich als Kind mitbekommen habe in so einem Künstlerhaushalt, wo ich als Kind nicht darüber nachgedacht habe, aber wo so wie der Obelix, der in den Zaubertrank geht, ist, gewisse Sachen interessieren mich nicht mehr oder gegen gewisse Sachen bin ich wie imprägniert.
Aber Sie haben ja ein Tabu verstoßen, zum Beispiel gegen ein Tabu verstoßen. Sie haben Unterhaltung gemacht, oder?
Ja.
Das ist ja eigentlich das pure Gegenteil von dem, was der Vater gemacht hat, der ja philosophisch geschrieben hat.
Ja, ja. Das war dort sehr verpönt. Erfolg war auf eine Art verpönt, aber man hat es gleich wollen. Man hat wollen die Unsterblichkeit erreichen. Man hat irgendwie den gesellschaftlichen Auftrag gesehen damals. Das war so die Generation gewesen. Schreiben, um die Welt zu verändern. Und aber ganz klar, oder da sind wir Künstler und dort ist der Bürger. Und da ist ganz klar ein Gefälle. Und das habe ich wirklich nie so empfunden und auch nie so wählen. Und schon als Kind nicht verstanden, was soll das Theater mit dem Künstler? Also das ist wirklich, das hat mich nie interessiert, dass ich eigentlich den umgekehrten Weg gemacht habe. Man sagt ja, von einem bürgerlichen Haushalt bricht man raus und wird ein Künstler. Und ich, obwohl ich Schriftstellerin bin, erlebe ich eigentlich sehr bürgerlich, in Anführungsstrichen, oder sehr normal.
Als Schreibkraft eben.
Als Schreibkraft. Mhm. Und finde das, ja, es entspricht mir einfach.
Mhm. Der Conny Frey hat ja, wir haben es gehört, der Vater war Pfarrer gewesen. Sie haben ja Theologie studiert am Anfang, weiss ich, aber trotzdem Beizer geworden am Schluss. Ist irgendwo etwas schief gelaufen?
Ja. Irgendwann bin ich mit dem da oben nicht mehr zugegangen. Ja.
Was? Nein, dem da oben ist aber nicht der Vater?
Nein.
Oder der Gottvater, wenn schon?
Nein, es ist so gewesen, damals war das Theologiestudium eigentlich recht interessant gewesen, weil das war die Befreiungstheologie gewesen von Südamerika und die sogenannte Gottes-Tod-Theologie, die da in Zürich von Professor Jüngel doziert wurde. Aber das hat sich dann nicht mehr vereinbaren lassen mit der Kirche und mit dem Pfarrer und überhaupt. Oder? Und dann irgendwann habe ich dann gefunden, das mache ich nicht. Ich habe dann später noch ein bisschen Ökonomie studiert. Aber das war dann auch irgendwie nicht gewesen. Und dann bin ich eben, ich hatte eigentlich keinen Beruf, ausser einen. Nein, einen hatte ich, der ist Wirt. Ich bin an der Wirtenschule, die es die noch gegeben hat. Die haben es mir aber weggenommen. Jetzt gibt es ja die nicht mehr, die Wirtenprüfung.
Und dann nimmt man einem auch
das Patent weg? Nein, aber es braucht es nicht mehr.
Das gibt es nicht mehr.
Gibt es nicht mehr. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch Lastwagenfahrer und Wirt.
Kann man eigentlich ein paar mit dem Beichtstuhl vergleichen? Ein paar mit dem Beichtstuhl? Oder mit einer Kirche? Kann das etwas Ähnliches sein?
Ja, das bin ich auch schon mal gefragt worden. Aber ich glaube, es ist ein bisschen überheblich, wenn man sagt, ein paar sei wie eine Kirche. Aber es hat zum Beispiel das Kanzlei, wo ja die Bögen
wo ist schon der Name Kanzler
ja, drin ist. Ja, und wo auch Sachen drin stattfinden, wie wir haben schon mal eine Beerdigung gehabt, wir haben schon Hochzeiten gehabt, wir haben Kulturveranstaltungen, wir haben Lesungen, es werden Vorträge gehalten, es wird auch getanzt, aber in amerikanischen Kirchen wird ja auch getanzt. Aber das wäre ein bisschen überheblich. Aber ich denke schon, so ein Raum ist ein Ort, wo auch irgendwelche Ritual auf irgendwelche Art können und sollten stattfinden. Und das Treffen, ich meine, für alle, die im Ausland, zum Beispiel die Schwarzen, die in Zürich sitzen, die Kirchen, die sind eigentlich nicht so gläubig, glaube ich. Aber die Kirchen, wo sie am Sonntag hergehen, hat einen sozialen Punkt. Und auch das war immer schon so gewesen.
Sie sagen ja, ein Beiz soll ein Begegnungsort sein. Das sagen natürlich alle Beizer. Das
sagen alle.
Aber was ist denn für Sie die spezielle Idee, dass es eben nicht nur der Kommerz ist?
Ja, da gibt es viele so Randbedingungen, oder? Zum Beispiel eine Randbedingung ist das Rauchen, dass es nicht zu rauchig ist. Eine Randbedingung ist der Lärm, dass es nicht zu laut ist. Die meisten Beizer sind absolut zu laut. Und die sogenannten Inbeizer sowieso. Da kann man gar nicht mehr recht reden. Dann ist es so,
ist das nicht eine Alterserscheinung, dass
nein,
man das so
nicht
sieht?
Nein, ich würde jetzt nicht behaupten. Aber vielleicht, ja.
Aber ich habe Sie unterbrochen. Nein, Sie haben gesagt, was für Bedingungen es noch braucht.
Bedingungen sind noch, eben, dass der Ort so ist, dass man zum Beispiel nicht muss konsumieren, kein Konsumationszwang.
Ist das wirklich so?
Ja, das ist bei mir so, überall.
Da kann ich hersitzen und sagen...
Stundenlang. Aha. Sie können ins Volkshaus kommen, Zeitung lesen und wenn
einer... Das probiere ich aber mal aus.
Ja, sicher. Und auch, dass wir nicht sagen, mit dem normalen Spruch ist, wir sind kein Barzahl und so. Starbucks macht das auch anders. Die können sich ja hersitzen, die sind schlau. Mhm. Aber sonst gibt es das eigentlich fast nie mehr. Und eben, wo man breit kann, Zeitung lesen, wo es einen Tisch hat, wo man kann auslaufen, wo man am Nachmittag um 3 kann hersitzen, fünf immer noch dort, wo man 50 machen und so. Das ist schon, das machen wir. Das sind verschiedene Rahmenbedingungen.
Oder? Wo man auch mal kann nichts tun.
Nichts tun, genau.
Ich sage das bewusst, es ist eine Brücke, nämlich so etwas, was sie ab und zu machen. Ja. Sie gehen ab und zu in die Wüste, haben sie mir erzählt, gehen nichts tun.
Ja.
Wie kann man nichts tun?
Eben, indem man nichts tut.
Ja, aber das ist glaube ich, nicht so einfach, ja, oder?
Nein, ist gar nicht einfach. Aber das kann man auch zuhause üben. Also einfach mal am Morgen aufstehen und warten, bis es Abend wird und nichts machen. Gar nichts.
Ein Buch lesen?
Nein, eben nicht. Nichts.
Aha.
Nichts. Und nicht am Herrn Koller anrufen und nicht der Mutter oder der Freundin anrufen.
Gut, dann muss man zuerst mal alle Geräte ausschalten, die einem da immer stören, oder?
Beim und das ist, dann ist der Tag sehr lang, das ist dann ein bisschen schwierig. Und eben, wenn Sie noch immer sitzen, irgendwo, man kann es auch in den Bergen machen, wenn Sie noch immer sitzen und einfach warten, nichts anderes zu tun, den ganzen Tag, kein Nattel dabei, kein Radio, keine Zeitung, nichts, irgendwo angemeldet und das Zelt und dort einfach am Morgen aufstehen und dann muss man schauen, dass man das Wetter ein bisschen anschaut und warten, bis abends, das ist ein verrücktes Erlebnis.
Warum gehen Sie für das in die Wüste?
Ja, dort ist es einfach am schönsten. Am ruhigsten.
Und dann machen Sie einfach einen Tag oder mehrere Tage lang nichts?
Nichts. Und mein Ziel ist,
was gibt's? Was passiert
das denn? Das ist eben spannend.
Kommen Sie aus mit sich selber?
Ja, da kommt dann eben vieles kommt dann zur Diskussion. Oder? Und dann kommt man zuerst einmal ein bisschen Angst über. Dann hat man das Gefühl, man verpasst sein Leben. Man könnte doch jetzt eine Sprache lernen oder ein Buch lesen. Wenn man schon endlich mal Zeit hat, könnte man Bücher von der Frau Moser lesen, oder? Zum Beispiel. Und nichts von dem, einfach nichts, ist einem todlangweilig. Und dann aber kippt es eben nach 2-3 Tagen. Das ist total spannend.
Mhm. Hast du das auch schon mal probiert, Milena Moser?
Ich muss ehrlich sagen, das ist so ein bisschen Fantasie von mir. Ich habe das bisher noch nie, ich bin noch nie in dieser Lage, wo ich einfach hätte können weg und gar nichts machen. Aber die Vorstellung, vor allem, dass niemand mit mir redet, oder dass ich mit niemandem muss reden, das ist eine absolute Fantasie
schön
von mir.
Oder schlecht?
Schön. Von dem träume ich. Ich habe so Freundinnen in Amerika, die dann sagen, ich gehe 4 Wochen in eine Schweigemeditation und ich will sie würgen und schütteln, weil ich so eifersüchtig bin. Das ist natürlich nicht wahnsinnig Zen-Reaktion.
Aber dann kann man auch im Fernsehen schauen, in dem Fall. Sie schreiben ja, sie sind eine bekennende, süchtige,
die Serie schaut. Ich tue das als Recherche rechtfertigen. Nein, ich bin einfach fernsehsüchtig, ist völlig klar. Ja.
Wie ist denn das eigentlich? Das war eigentlich ein Paradies in Amerika, wenn man auf Amerika kommt und seriensüchtig ist. Und da gibt es ja alles zu jeder Tages- und
Nachtzeit. Alles zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es ist super gewesen. Es ist ein Wunder, dass ich dort... Eben irgendwie habe ich ja dann gleich auch dort noch ein paar Bücher geschrieben. Und eben meine Kinder sind beide nicht verhungert. Mein Mann hat weiter fotografiert und so weiter. Das Leben ist weitergegangen, aber ich habe schon sehr viel Fernsehen
gesehen. Findest denn du die Serie nicht langweilig?
Nein. Nein.
Nein? Das finde ich jetzt noch spannend.
Nein.
Welche vor allem?
Ja, also das Baywatch oder alles das
Baywatch. Baywatch ist vor etwa 30 Jahren.
Ja, das dann habe ich das müssen schauen.
Ewig her.
Dann habe ich das müssen schauen. Baywatch. Wir sind extra wegen dem auf Los Angeles. Und das alles anschauen. Ja. Ich habe dort damals eine Familie gehabt.
Ich bin... wie man sagt, mit Heterosexualität geschlagen und die Damen im Badanzug sind nicht wirklich... Nein, ich habe es mit den Ärzten.
Aha.
Also ich habe
Emergency Room, George Clooney.
Du bist nicht Arzt, sie sind
das
nicht
ist
Arzt,
auch
ich
schon...
bin nicht Arzt.
Nein, ich bin nicht Arzt.
Ich auch nicht.
Nein, Moment, also wir hören jetzt da schon weiter. Emergency Room ist zum Beispiel...
Emergency etwas. Room, George Clooney ist auch schon lange her, aber ist ersetzt worden durch andere. Gut, du siehst jetzt Dr. House, Grey's Anatomy.
Ja, und die Schweizer Sendung?
Die habe ich verpasst. Ich musste arbeiten an diesem Abend. Es ist ein Skandal.
Ja aber sie kommt jetzt jeden Freitag.
Wird sie wiederholt?
Also ob sie wiederholt wird, nehme ich zwar an, ja.
Und Leute und Plan hast du auch geschaut? Immer?
Nein, da bin ich ja weg gewesen.
Aha, ja. Das kommt mir ja nicht über.
Ja, nein.
Wie ist denn das jetzt zurückzukommen wieder und da, wo durchs Leben schon wieder
anders ist? Nur noch drei Fernsehsender
zu haben. Nur noch drei? Nein, es hat ja da auch viele Dutzend und sind ja praktisch alle Serien auch immer zu haben. Wie ist das jetzt für Sie, die Umstellung wieder, dann noch gerade in Aargau aufs Land zu ziehen, nach San Francisco?
Also das war eine bewusste Entscheidung. Ja. Ich will niemanden beleidigen, aber meine Reaktion darauf, okay, wenn man zurückzieht, war ja, aber nicht auf Zürich. Ich habe wirklich nicht zurückgewählt auf Zürich. Vor allem aus dem Grund, weil Zürich und San Francisco viel einfacher zu vergleichen sind als San Francisco und Mürriken. Und ich habe gewusst, ich muss nicht mehr dahin, wo es wirklich anders ist, wo ich dann wirklich neu anfangen kann. Und ich muss sagen, ich geniesse es sehr. Es ist für mich auch irgendwie immer noch neu und interessant. Wir haben kürzlich so ein Quartierfest gehabt. Das war einfach super gewesen.
Das Mürriken? Wo ist Mürriken?
Mürriken ist bei Lenzburg. Mehr oder weniger. Wildegg, Bruneck. Schloss Dings.
Haben Sie irgendwann mal Heimweg gehabt, auf die eine oder auf die andere Seite?
Also meine Idealvorstellung wäre, an beiden Orten zu leben, möglichst gleichzeitig. Mhm. Aber also pendeln oder zwei Monate da, zwei Monate dort, das ist im Moment nicht möglich. Aber so als Vision, als Fantasie habe ich noch ein bisschen an dem fest. Aber ich habe wirklich beide Lebensformen extrem gern. Das total verankerte, eben im Dorf, wo mein Mann schon seit Generationen irgendwie verwurzelt ist, wo alle kennen und alle alles wissen und auch können sagen, eben, ich weiss nicht, dein Sohn hat einen Platten gehabt, das Velo müssen den Berg aufstoßen und alles ist...
Soziale Kontrolle.
Ja, und dann die Anonymität und Freiheit von San Francisco, wobei auch dort, ich habe auch dort einen Nachbarn, der mir sagt, du hast irgendwie den falschen Abfall in die falsche Tonne getan. Wieso hast du in meine Tonne geschaut? Ja, im Grünen hast du das drin gehabt, das gehört ins Blaue, ich habe es dir umgerundet.
Okay. Nette Nachbarn, oder? Aber was sich nicht verändert hat bei Ihnen, ist, dass Sie weiterhin schreiben. Es gibt übrigens noch ein zweites neues Buch, Stutenbiss, der Roman. Wir haben jetzt nicht darüber geredet, aber kann man lesen und es kommen weitere, oder?
Ja.
Also es geht, Produktion von der Schreibkraft läuft weiter.
Ich weiß nicht, ob man das Produktion kann nennen. Das ist einfach das, was ich mache. Mhm. Also mein Mann, als er meinen Computer eingerichtet hat, hat er irgendwie geschrieben, Name Milena Moser und dann irgendwie Firma, was man da eingeben muss, schreibt immer. Mhm. Und das ist einfach, ich schreibe auch, wenn ich keinen Schreiber in der Hand habe, das ist einfach meine natürliche Lebensform, egal wo ich bin. Schreiben, aufschreiben, was passiert. Heute Röbi Koller.
Aha, da werden wir vielleicht mal darüber lesen. Conny Frey, Sie sind jetzt in einem Alter, wo man langsam daran denken muss, aufzuhören oder einfach sich Gedanken machen, was kommt nachher. Sie sind 61, also andere sind schon bald pensioniert oder schon früh pensioniert.
Wir tun ja nicht gerne Leute zitieren, aber der Fidel Castro hat kürzlich gesagt, Revolutionäre gehen nie in Pension.
Aha. Sie sind revolutionär.
Nein, aber ich würde behaupten, es braucht eigentlich immer noch den Aufbruch von früher, aus den 68er Jahren und 80er Jahren, den braucht es eigentlich immer noch. Es braucht ihn eigentlich mehr denn je oder gleich noch. Und ich denke auch, dass das, was dort aufgebrochen ist, sowohl im 68er wie jetzt in Zürich, vor allem im 80er, an Ideen, an Gleichberechtigung, und das braucht es heute genauso. Heute hat man gesagt, es wird ja viel jetzt über 68 geredet, 40 Jahre. Aber es braucht eigentlich einen neuen Aufbruch, eine neue Revolution. Anders, wie ich probiere, oder? Mhm. Anders. Und da, als Kleinunternehmer geht man nicht in Pension, das ist, sondern da macht man, solange man kann. Mhm. Das ist so.
Und mit Freude immer noch?
Und mit Freude. Und ich habe ein paar neue Projekte, ja, schon.
Ah ja? Ja, ja. Neue Beizen zu Zürich?
Ja, das sage ich nicht.
Gut. Schauen wir ein bisschen kurzfristiger, die nächste Woche, Kalenderwoche 38. Ich gehe in die Ferien. Was macht ihr?
Ich habe zwei wichtige Termine die nächste Woche. Das erste ist das Yoga am Mittwoch am Morgen bei der Feierschi. Und das zweite ist die Sauna am Samstagnachmittag, wo sie freundlich eingehen sind, auch zu kommen.
Das tönt, danke, es tönt nicht sehr stressig. Das freut mich, dass Sie das als wichtigste Termine anschauen. Milena Moser, Ihre Termine nächste Woche?
Ich habe einen Kurs an der Journalistenschule.
Geben oder nein?
Nein, ich gebe einen dort schon seit Jahren. Und da freue ich mich sehr darauf. Das ist, der hat ein bisschen idiotische Titel, Schreiben wie eine Schriftstellerin. Und ich denke immer, hä? Wie eine Mickey Mouse, wie eine, ich weiß nicht. Also gut, aber da kommen einfach Journalisten, die ein bisschen freier schreiben wollen. Und diese Woche kommen die, die wirklich schon einen Roman angefangen haben und an dem wollen irgendwie weiterarbeiten. Und das ist immer ganz ein ganz toller Kurs. Freue mich. Yoga auch ein bisschen.
Ich freue mich, dass Sie eine spannende Woche vor sich haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Milena Moser und beim Conny Frey und bei Ihnen fürs Zuhören. Merci.
Danke.
Das war unsere Talkshow am Sonntagmorgen aus dem Metropol Zürich. Gestern beim Röbi Koller waren die Schriftstellerin Milena Moser und der Gastrounternehmer Conny Frey. Technik Michaela Wiesbeck und Matthias Ganz. Das Gespräch, das können Sie nochmal hören auf DRS1, heute Abend nach den 10 Nachrichten. Das Persönliche am nächsten Sonntag, das kommt dann aus dem Kulturraum Ermitage zu Beckeried. Gastgeberin ist Christine Hubacher und eingeladen zum Gespräch hat sie Bauunternehmerin Yvonne Slongo und den Rolling Stones-Fan Martin Moore. Die persönlichen Sendungen, auch das Gespräch von dieser Stunde, können Sie jederzeit in Ruhe nochmal nachhören auf unserer Internetseite drs1.ch, drs1.ch. Sie können aber auch eine CD bestellen mit dem Gespräch drauf. Und zwar die ganze nächste Woche lang bei den Telefonnummern 0848 840 800. 0848 840 800. So eine CD kostet 32 Franken.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.